1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf Bayern 1.
Das neue große Museum in der Nähe von Kairo wird sicher viele Menschen anlocken. Es zeigt die lange und reiche Kulturgeschichte Ägyptens in 100.000 Exponaten. Ägypten spielt aber auch für den christlichen Glauben und den Weg Jesu eine Rolle. Und es beginnt alles an Weihnachten. Christina Brandl-Bommer erzählt davon in der katholischen Morgenfeier.
Meine Reisegruppe und ich haben soeben den Vorhof der hängenden Kirche mitten in Alt-Kairo in Ägypten betreten. Mir fällt sofort ein großes Mosaik in hell leuchtenden Farben auf. Das will ich mir genauer ansehen. Auf einem weißen Esel sitzt Maria in einen blauen Umhang gehüllt. Auf ihrem Schoß hält sie ihr Kind Jesus vor sich. Mit ausgebreiteten Armen lächelt uns Jesus an. Auf uns wirkt es so, als möchte Jesus uns entgegengehen und uns umarmen. Oder ist es die Welt, die er umarmen möchte? Der weißbärtige Josef schaut ernst in die Ferne. Er hält die Zügel des Esels locker in der Hand. Den langen Gehstock, an dem das wenige Gepäck hängt, hat er über seine Schultern gelegt. Alles weist darauf hin, dass sie für länger unterwegs sind. Im Hintergrund leuchtet das türkisblaue Meer. Möwen fliegen über die Landschaft von Palmen und Pyramiden. Ah, die Pyramiden verraten uns, dass die drei also hier in Ägypten sind. Welch friedlicher Anblick. Doch wie war das nochmal mit Josef und Maria in Ägypten? Wie kommen sie dorthin? So weit weg von Bethlehem und so kurz nach der Geburt des Jesuskindes? Ach ja, da war doch etwas mit der Flucht. Davon hören wir heute am Fest der Heiligen Familie im Evangelium in allen katholischen Gottesdiensten weltweit.
Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten.
Von der Flucht und von der Gefahr für das Kind erzählt dieses Mosaik also, das wir hier in einer der ältesten Kirchen Ägyptens, der koptisch-orthodoxen Kirche der heiligen Jungfrau Maria in Alt-Kairo, entdeckt haben. Diese Kirche ist von historischer Bedeutung, da sie als ein Ort gilt, an dem sich die heilige Familie während ihrer Flucht nach Ägypten niedergelassen haben soll. Es wird uns erzählt, dass Maria und Josef hier Schutz gesucht und gebetet haben. Kaum geboren und schon auf der Flucht. Armes Kind und arme Eltern, ja, arme Familie. Von wegen Schonzeit nach der Geburt. Kaum hatten sich die drei Könige nach der Anbetung und Verehrung aus dem Stall zurückgezogen, wehte schon ein anderer Wind, der Fluchtwind. Ich frage mich, wie weit es eigentlich von Bethlehem nach Kairo zu Fuß ist. Ich gebe in mein Handy in die Google Maps App ein. Start Bethlehem, Ziel Kairo, Ägypten. Nun bin ich gespannt, was kommt. Google Maps schreibt mir, offenbar konnte kein Weg dorthin gefunden werden. Warum gibt es keinen Weg, frage ich einen Kenner der geografischen Lage dieser Gegend. Der Ortskundige erklärt mir, dass bei Rafah, der Stadt im Süden des Gazastreifens, derzeit kaum durchzukommen ist. Es ist der Grenzposten nach Ägypten und für Palästinenser nur gegen Tausende von Dollar passierbar. Damals sind Josef, Maria und Jesus sehr wahrscheinlich durch diesen Ort gekommen. Google bietet mir eine Möglichkeit mit dem Auto über Aqaba an. Durch die Wüste wären es 761 Kilometer. Alles über israelisches Gebiet, also auch keine Alternative für Maria und Josef, da sie aus Bethlehem in Palästina unterwegs waren. Es wird mir auch ein Flug angeboten. Ich könnte mit dem Flugzeug von Tel Aviv Jaffa in Israel nach Asyut in Ägypten kommen. Tja, ich könnte fliegen. Aber für Maria und Josef wäre das Reisen durch israelisches Gebiet heute verboten. Allein die Strecke von Bethlehem zum Flughafen nach Tel Aviv wäre für sie unüberwindbar. Sie müssten heute nach Jordanien und dann über Saudi-Arabien nach Ägypten fliegen. Oder ein Schiff übers Meer finden. Das bedeutet, dass Josef mit Maria und dem kleinen Jesus heute keine Chancen hätten, von Bethlehem nach Ägypten zu kommen. Zu Fuß sicherlich nicht. Was würde Josef heute tun, um sich und seine Familie zu retten? Wohin würde ihn der Engel im Traum heute führen? Vielleicht auf ein Flüchtlingsboot. Es tut mir weh, wenn ich heute die fremden, feindlichen Parolen lese oder höre. In den letzten Jahren sind 32.000 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. In diesem Meer, das auf dem Mosaik in Kairo so wunderschön türkis im Hintergrund der heiligen Familie leuchtet. Und Seenotrettung? Die selbstverständlichste Reaktion, wenn Menschen zu ertrinken drohen, ist zur Straftat geworden. Carola Rakete, die Kapitänin eines solchen Seenotrettungsbootes, kann ein Lied davon singen. Wie konnte sich die Stimmung so verändern und wieder Ablehnung und Hass auf Geflüchtete aufkommen? Es hatte doch vielerorts so gut begonnen im Jahr 2015. Welch große Willkommenskultur konnte ich in München und in meiner bayerischen Gemeinde erleben. Ich erinnere mich an die ersten Treffen unseres Flüchtlingsunterstützerkreises im evangelischen Gemeindezentrum. Nach einem Anruf des Landratsamtes beim evangelischen Pfarrer, dass 20 Flüchtlinge in unserer politischen Gemeinde untergebracht würden, fand sich in Windeseile ein Helferkreis von etwa 20 Aktiven zusammen. Zig weitere Willige meldeten sich darüber hinaus für Aufgaben, wenn sie gebraucht würden. Mit offenen Armen wurden die Menschen bei uns aufgenommen, die vor Verfolgung und Folter geflohen waren. So lernten wir auch die Eltern Ali und Nur mit ihren Kindern aus dem Irak kennen, als wir ihnen einige Möbel für ihr leeres Einzimmer-Apartment vorbeibrachten. Sie erzählten uns ihre ergreifende Geschichte. Ali und seine Frau Nur hatten den Gedanken an Flucht lange vor sich hergeschoben. Dann war es plötzlich eine Frage des Überlebens. Die Familie hatte ein gutes Leben in ihrer irakischen Hauptstadt Bagdad gehabt. Nur arbeitete als Bibliothekarin halbtags und Ali war bei den US-Streitkräften als Supervisor beim Räumen der Ölfelder von Minen und Kriegsgerät angestellt. Deshalb spricht Ali sehr gut Englisch. Sie hatten 3 Kinder, 2 Jungs, Yusuf und Mohammed, und gerade war das ersehnte Mädchen Gori geboren. Eines Tages im September 2015 erreichten Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates, des IS, ihre Stadt, und damit kam der Terror auch in ihr Leben. Für Ali war klar, der IS würde von seiner Arbeit bei den US-Streitkräften erfahren, und das wäre sein Todesurteil, auch das seiner Familie. Sie packten blitzschnell alles Notwendige in ihre Taschen und setzten sich ins Auto, um Richtung Norden in eine irakische Sicherheitszone zu fahren. Ali verkaufte dort ihr Auto. Der Erlös bildete die finanzielle Grundlage für ihre Flucht. Es begann wie eine Ferienreise nach Bodrum in die Türkei. Dieser beliebte Urlaubsort vieler Deutscher wurde zum Ausgangspunkt einer Flucht, bei der ihr 7 Monate altes Baby Gori fast gestorben wäre, ihr jüngerer Sohn verloren ging, die Familie mit Waffen bedroht und aller ihrer Habseligkeiten bestohlen wurde. Sie konnten wochenlang kaum schlafen und erlebten traumatisierende Momente der Bedrohung und Ungewissheit. Sie sind fast im Mittelmeer bei der Überfahrt von Bodrum nach Griechenland ertrunken, wenn nicht ein Polizeiboot sie entdeckt hätte und nach Kos gebracht hätte. Stundenlang zu Fuß oder im Bus kamen sie durch Mazedonien, Serbien, Kroatien in Zug nach Slowenien. Ali erzählt, hier wurden wir sehr schlecht behandelt. Wir kamen uns vor wie Kriminelle oder Gefangene und wurden herumgestoßen. Ein vollbesetzter Kleinbus sollte sie nach Österreich bringen. Und da geschah das nächste Unglück. Ihr 7-jähriger Sohn Mohammed wurde nicht mehr in den Bus gelassen. Wir waren drin, er stand draußen. Wir wollten aussteigen, doch der Bus fuhr einfach los, erzählt Mohammeds Mutter Nur, die noch heute diesen Schrecken nicht verarbeitet hat. Eine syrische Familie rief uns nach, wir bringen ihn euch, macht euch keine Sorgen. Mich beeindruckt diese Solidarität der Geflüchteten untereinander. Sicher ist es nicht immer so gewesen, aber in diesem Fall fand die syrische Familie tatsächlich Ali und Nur in Österreich. Glücklich konnten sie Mohammed wieder in die Arme schließen. Nächste Stationen waren München, Erding, Harburg, Braunschweig, Neustadt, Freising und endlich eine Einzimmerwohnung bei uns nach 5 Monaten Flucht durch halb Europa. Die Familie lernte schnell Deutsch und heute, 10 Jahre später, arbeitet Ali als Ingenieur in Augsburg. Nur hat ihre Tätigkeit als Bibliothekarin wieder aufgenommen und der älteste Sohn Yusuf macht eine Schreinerlehre. Sie tun genau das, was hier in Deutschland immer wieder angefragt wird und wirtschaftlich so notwendig ist. Sie arbeiten und tun etwas gegen den Fachkräftemangel. Darüber sollte berichtet werden, weil sie nicht die Einzigen sind, die sich für unser Land einsetzen und zum Wohlstand beitragen. Tausende einst Geflüchtete setzen sich heute bei uns in Krankenhäusern als Krankenschwestern und Pfleger, als Ärztinnen und Ärzte ein. Unser Gesundheitssystem baut wesentlich auf diesen Kräften auf. Allein aus Syrien nennt die Bundesärztekammer sind es 6.000 bis 7.000 Ärzte und Ärztinnen, die insbesondere in ländlichen Gebieten zur medizinischen Versorgung beitragen. Ist das denen bewusst, die Syrer in ihr Land zurückschicken möchten? Was es für unser Land für ein großer Verlust wäre, wenn wir diese Menschen nicht mehr bei uns hätten? Wie sähe es aus auf Baustellen oder in der Gastronomie ohne den enormen Einsatz von so vielen Menschen mit Migrationshintergrund? Sie bauen unser Land mit auf und haben häufig eine erschreckende Integrationsgeschichte hinter sich, in der ihnen oft alles andere als offene Arme gezeigt wurden. Das Grundgesetz Artikel 16a gewährt politisch Verfolgten das Grundrecht auf Asyl in Deutschland. Ein Glück, wo dieses Grundgesetz angewandt wird, zum Wohl aller. Wären Jesus, Maria und Josef heute bei uns in Deutschland aufgenommen worden? Hätte Josef bei uns eine Chance, als Schreiner oder Zimmermann zu arbeiten? Die Journalistin Irene Ismann hat im Rahmen der Sendung Stationen im bayerischen Fernsehen mit dem Münchner Kardinal Reinhard Marx gesprochen. Über Migration, über die Zukunft und wann sich Kirche einmischen muss. Kardinal Marx ärgert vor allem, dass die Migration wie ein Bedrohungsszenario wahrgenommen wird. Der erste Satz müsse doch sein: Die Migration ist notwendig für uns. Er betont, wir sind ein Einwanderungsland. Und das Stadtbild muss sich positiv verändern, dass die kulturelle Vielfalt auch sichtbar wird und dass das in Frieden und Toleranz geschieht. Ich finde es ein Interview mit vielen klugen Gedanken, das Orientierung gibt an die Politik, aber auch an uns appelliert. Wenn ich genau hinschaue, staune ich über die große Hilfsbereitschaft vieler Menschen in unserem Ort. Es entstanden anhaltende Freundschaften unter den Helferinnen und Helfern und zu den Geflüchteten. Dieses Glück entstand durch diese Haltung der offenen Arme auf beiden Seiten. Für mich hat der Weihnachtsfriede viel mit offenen Armen zu tun. Die offenen Arme von Jesus laden mich ein, auch so zu leben, weil es glücklich macht, auch wenn wir uns dadurch verletzlich machen. Aber gibt es glückliche Erfahrungen, ohne sich zu öffnen? Zu lieben macht glücklich und verletzlich zugleich. Ich denke dabei an die Momente, die ich manchmal erleben darf, wenn ich meine Enkelin vom Kindergarten abhole. Dann sitzt sie oft versunken in ihr Spiel im Sandkasten oder sie vergnügt sich mit ihren Freundinnen. Wenn sie mich dann sieht, kommt sie oft lachend auf mich zugelaufen mit offenen Armen. Dann überkommt mich eine riesige Glückswelle. Auch ich öffne meine Arme und drücke sie herzlich. Das ist eine Innigkeit und ein Gefühl, das unbeschreiblich schön und beglückend ist. Für mich hat das etwas vom Weihnachtsfrieden mitten im Jahr zu tun, sich mit offenen Armen und Herzen zu begegnen. Gut, vielleicht sind Maria und Josef mit Jesus nie in Ägypten gewesen. Derjenige, der uns von dieser Flucht als einziger Evangelist erzählt, ist Matthäus. Er schreibt seine Erinnerung an den geliebten Lehrer Jesus für Juden nieder. Es geht Matthäus darum, in Jesus den göttlichen Sohn und Retter erkennbar zu machen. In Jesus erfüllen sich all die Vorhersagen der Propheten über den göttlichen Sohn. Alles, was über den Retter geschrieben steht im Alten Testament, dem heiligen Buch der Juden, trifft auch auf Jesus zu. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn berufen, heißt es dort. Also muss für Matthäus Jesus auch aus Ägypten kommen. Aus Ägypten? Da klingelt es für manche Hörerinnen und Hörer vielleicht in den Ohren. Kommt nicht auch der Befreier Moses aus Ägypten? Und wurden nicht auch damals, als Moses die Befreiung des israelitischen Volkes vom Pharao gefordert hatte, alle jüdischen Jungen getötet auf Anweisung des Pharaos? Welch interessante Parallelen. Der Retter, sei es Moses oder Jesus, kommt aus Ägypten. Die Mächtigen des Landes, der Pharao oder Herodes, versuchen die Veränderung zu mehr Freiheit im Auftrag Gottes zu verhindern, indem sie das währende Leben brutal töten lassen. Jeder gläubige Jude wusste sofort um die Befreiungsbedeutung einer solchen Aussage. Tja, wir werden es wohl nie erfahren, ob Jesus und seine Familie wirklich in Ägypten waren. Und trotzdem ist es eine ganz wichtige Information, die uns Matthäus hier gibt. Mit dieser Fluchtgeschichte nach Ägypten ist noch viel mehr ausgesagt als eine schwierige Flucht aus machtpolitischen Gründen. Die Symbolik dahinter will in meinen Augen sagen, Jesus kommt nicht auf den Wolken schwebend, sondern als kleines Kind, wie jeder Mensch, verletzlich auf die Welt. Und wie so viele Kinder im Sudan, in Gaza, in Brasilien, ist Jesus sofort mitten drin im Weltgeschehen und ebenso bedroht von den Mächtigen und ihrer Angst, die Macht zu verlieren. Und zugleich gibt es für Jesus und hoffentlich auch für ganz viele heutige Kinder diesen himmlischen Schutz durch Träume, Engel und gute Helferinnen und Helfer. Durch diese höhere Kraft von oben, unten und innen ist es möglich, dass Jesus alle mit offenen Armen begrüßen kann. Zu sehen auf dem Mosaik in Kairo und in so vielen Krippendarstellungen. Es geht um das Vertrauen in die himmlische Kraft Gottes, trotz aller Bedrohungen. Dazu lädt uns nicht nur der erwachsene Jesus, sondern auch schon das Kind Jesus ein. Habt Vertrauen in die höhere Kraft Gottes. Vor 4 Tagen haben wir Weihnachten gefeiert. Vielleicht haben Sie auch eine Krippe aufgestellt aus der Kindheit oder eine besondere Krippe, mit der Sie warme Erinnerungen verbinden. Manche haben davor gesungen, ich stehe an deiner Krippe hier. Das ist das beliebteste Lied für alle, die ich nach ihrem liebsten Weihnachtslied gefragt habe. Im Ranking der Weihnachtslieblingslieder steht an 2. Stelle Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Auch in diesem Lied geht es um die Krippe und um das Kind Jesus. Als junge Studentin wehrte ich mich heftig gegen solche Weihnachtslieder, in denen vom Jesulein süß gesungen wurde. Ich weigerte mich, dem Chorleiter gegenüber diese Verse mitzusingen, weil sie Jesus und seine Gerechtigkeit und Frieden fordernde Botschaft verharmlosen würden. Eine Mitsängerin im Chor und Mutter von 2 Söhnen lachte mich an und meinte versöhnlich, »Ach, Christina, weißt du eigentlich, wie wohltuend so ein kleines Kind ist, wenn es dich anschaut oder schlafend in deinen Armen liegt? Da kommt mehr vom Frieden Gottes rüber als in vielen Predigten.« Das hatte gesessen und es blieb mir bis heute in Erinnerung. Diese Erfahrung des himmlischen Friedens durch ein Kind in meinen Armen konnte ich erst viele Jahre später körperlich nachempfinden. Inzwischen verstehe ich mehr von der Faszination Krippe. Auch seitdem ich die Krippenspiele in meiner eigenen Gemeinde inszenierte. Alle Mädchen, die jeweils Maria spielten, nahmen das aus Holz geschnitzte Jesuskind ehrfurchtsvoll in ihre Arme. Es ist in meiner Pfarrei ein lebensgroßes Baby, dessen Arme weit auseinandergebreitet sind, so wie Kleinkinder eben oft schlafen. Ein berührender Anblick, dessen Offenheit zu Herzen geht. Viele Familien kommen nach der Kindermette noch nach vorne zur lebensgroßen Krippe und stehen andächtig und neugierig vor dem Jesuskind, das sie mit seinen offenen Armen willkommen heißt. Die Weihnachtszeit ist für viele die intensivste Familienzeit im ganzen Jahr, wo wir aufeinander prallen oder uns in die Arme fallen, je nachdem, vielleicht auch beides. Ich finde es interessant, dass wir heute dieses Evangelium von der Flucht hören, wo wir gerade noch so voll Sehnsucht nach Harmonie und Frieden sind. Weihnachtsfrieden, den erhoffen wir uns jedes Jahr wieder. Doch was ist das Geheimnis des Weihnachtsfriedens? Es war schon damals nach der Geburt Jesu nicht harmonisch und friedlich. Machen wir uns bewusst, dass Jesus nicht in einem schnuckeligen Kinderbettchen oder in einem Luxushotel, in einem Königspalast liegt, was für den Sohn Gottes angemessen wäre. Nein, schon damals von der High Society von Bethlehem abgeschoben in einen ausrangierten Stall, muss Maria auf Stroh entbinden und ihr Neugeborenes in einen Futtertrog der Tiere legen. Jesus startet an einem armseligen Ort. Nur die Engel singen vom Frieden auf Erden durch dieses Kind, das alles selbst durchmachen wird, was Menschen an Freude und Leid erleben. Ganz nah bei den Menschen. Ob es den Weihnachtsfrieden, so wie wir ihn uns immer wünschen und vorstellen, wirklich gibt? Ich hoffe es. Den Weg dorthin ahne ich. Die offenen Arme des Jesuskindes sind für mich das Geheimnis des Weihnachtsfriedens. Es geht um diese innere Haltung, mit offenen Armen und Herzen den Menschen zu begegnen und das Leben so anzunehmen, wie es ist. Mir hilft dabei der Satz, tu das, was deine Seele zum Strahlen bringt. Als strahlende, offene Menschen bringen wir die Liebesbotschaft Jesu wohl am klarsten in die Welt. Thank you. Es segne Sie, der menschenfreundliche Gott, der uns mit offenen Armen Glück und Freude schenkt. Der gütige Vater, der menschgewordene Sohn und die Geistkraft in uns. Amen. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch viele Glücksmomente mit offenen Armen und einen schönen Jahresausklang.